Ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich, freue mich, dass die Bude voll ist. Das letzte Mal war schon mehr los, heute ist noch mehr los, bald müssen wir bauen, da freue ich mich sehr drauf. Ja genau, ja, also bevor wir bauen, stellen wir noch um. Wir hören heute einen Text aus Nehemia 5, ein Text, wo es nicht um Erntedank geht, sondern um Menschen, die gar nichts mehr haben zu danken, weil sie nichts mehr zu essen haben. Keine Sorge, es gibt jetzt nicht die volle Depression am Erntedankfest und trotzdem gibt es eine Botschaft für uns und dafür müssen wir Gottes Wort hören und nachdem, so wie es üblich ist, wenn ich da bin, erheben wir uns vor dem Wort Gottes. Nehemia 5. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele, wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun? Unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter ihnen zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und ihre Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate, und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es an uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten, ihre Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttet und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Jesus, jetzt schenkt, dass wir diesen alten Text verstehen als einen Text, der uns heute angeht. Wir sind sehr dankbar für Erntedank. Du hast uns wunderbar versorgt. Jetzt versorge uns mit deinem Wort, dass wir satt werden, froh werden und wieder heil werden bei dir. Amen. Setzt euch gerne, macht es euch gemütlich. Ich sage es schon mal im Voraus, es gibt heute einen längeren Anfahrtsweg, bis wir direkt zu der kompletten Anwendung unseres Textes kommen. Wenn Sie und ihr bereit wärt, dann lasst uns diese 8 Minuten, bis wir soweit sind, Aufmerksamkeit sein, dann können wir nachher die Früchte ernten von dem, was wir da verstanden haben. Die Szene, das ist der erste Punkt, ist Jerusalem. Wiederaufbau der Mauer unter dem Statthalter Nehemia. Wir befinden uns nach dem Exil. Alles ist in Schutt und Asche. Nehemia darf zurück aus dem Exil nach Jerusalem und baut dort die Stadtmauer auf und so dann die Stadt. Und unser 5. Kapitel ist eben während diesem Mauerbau. Alle sind involviert, alle werden aufgerufen mitzumachen. Das waren natürlich damals vornehmlich Männer, die ebenfalls damals gewöhnlich die Familie unterhielten. Mann ist auf der Arbeit, Frau versorgt die Familie. Und dann geht unser Text los und sagt, und es entstand ein großes Geschrei aus dem Volk und von ihren Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Das ist interessant. Das Alte Testament besonders, aber die Bibel im Allgemeinen haben eine stark männliche Perspektive. So war die Gesellschaft damals. Und hier wird das einzige Mal im Nehemia-Buch erwähnt, dass die Frauen schreien. Wir stellen uns das mal so vor, da sind ziemlich viele Männer, fast alle, die konnten frühmorgens aus den Zelten aufgestanden, aus diesen provisorischen Hütten, um an der Mauer zu arbeiten. Denn nur die Mauer gibt Schutz und nur wenn die Mauer steht, können wir den Rest auch aufbauen. Die Frauen, sie bleiben mit den Kindern und Kranken zu Hause. Zu Hause meint nicht im Bett, wo es warm ist, angenehm, man riecht den Kaffee schon. Nee, zu Hause heißt, da zieht's. Und sie haben an diesem Tag die schwerere Aufgabe als die Männer. Die Männer sind gegangen und sie werden dort an dieser Mauer bauen. Die Frauen werden zu Hause bleiben und sie müssen sehen, wie sie mit dem kleinen Schöpflöffel Getreide genug Mehl erzeugen, dass es ein Stück Brot für alle reicht an diesem Tag. Sie können nicht mehr leihen. Schon die letzten 12 Säcke Getreide waren auf Pump. Eigentlich hat jede Familie in Israel und besonders in Jerusalem ein Stück Land bekommen. Jede Familie in Israel, das können sie bewirtschaften, davon leben. So hat die Sozialstruktur damals funktioniert. Aber wie soll man bewirtschaften, wenn die Hauptarbeitskräfte, die Männer, am gemeinnützigen Projekt des Mauerbaus tätig sind? Dann geht das Essen aus. Man muss die wenigen Ersparnisse, die übrig sind, von dieser Reise aus dem Exil hierher ausgeben. All die finanziellen, emotionalen, persönlichen Strapazen. Und dann kommt der Tag, wo das Geld weg ist. Aber der Hunger ist wieder da. Essen muss man immer noch. Die Mauer ist immer noch nicht fertig. Die Gefahr, von allen umliegenden Völkern überrannt zu werden, besteht nach wie vor. Diese Mauer muss fertig werden. Aber manche Frau hat sich an dem Morgen vielleicht gedacht, was bringt uns diese Mauer, wenn nachher keiner mehr in der Stadt lebt. Es gibt drei Gruppen, die schreien, Verse 2, 3 und 4. Solche, die mitten in Jerusalem wohnen und die eigentlich Goldschmiede sind oder Händler. Und sie haben sich hoch verschuldet. Warum? Weil sie Mauer gebaut haben. Die zweite Gruppe sind die, die direkt in der Umgebung von Jerusalem wohnen und auch dort ihre Felder haben, vielleicht in Tekoa oder in Gibeon. Doch es gab Hungersnöte. Schon davor, bevor sie angefangen haben, ihr Geld auszugeben für die Mauer. Die Ernte war schlecht, es war zu wenig da, um überhaupt selbst davon leben zu können, geschweige denn als Betrieb Getreide verkaufen zu können. Es ist für sie das Todesurteil, dass wir jetzt alle an der Mauer bauen und dass man sich nichts mehr leihen kann, weil das, was man sich versucht hat zu leihen, so horrend teuer war, dass man weiß, dass man die Zinsen, die darauf kommen werden, nie wieder zurückzahlen wird. Und jetzt bedrängt sie von zwei Seiten die gleiche Sache. Hunger auf der einen und das Wissen, dass ich eigentlich morgen wieder Hunger haben muss, weil ich zurückzahlen muss, was ich schon gegessen habe. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, und das sind solche, die unter der Globalisierung im Persischen Reich leiden. Die Reichen wissen, was sie davon haben, zur Weltmacht der Perser zu gehören, und die Armen wissen gar nichts, was sie davon haben. Irgendwo im Nirgendwo des Nahen Ostens sitzen sie, den persischen König haben sie noch nie gesehen, aber die Steuer ist hoch. Die müssen sie ausgeben. Wenn sie es nicht tun, werden sie zu Sklaven. Und es kommt dazu, dass sie um dieser Steuer willen ihre Ländereien verschulden und verpfänden und die einzige Möglichkeit damit aufgeben, wirtschaftlich wieder stark zu werden. Das hier ist ein Fest. Für die damals wäre das der ganz große Tag gewesen. Ich kenne das nicht. Ich kenne nur, dass ich manchmal mich ärgere, wenn der Kühlschrank leer ist, weil ich zum Aldi muss. Die Menschen damals, die waren das auserwählte Gottesvolk. Gott hat gesagt, es wird nie aufhören, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Ernte. Und sie stehen da als die Frommen im Lande, die jetzt wieder die heilige Stadt aufbauen. Und tatsächlich werden sie nichts mehr bekommen. und sie schreien, ihre Frauen schreien. Dieses Wort ist ein Signalwort in der Bibel. Es kommt dann vor, als mal dieser Schreiber der Genesis-Berichte, diesem ersten Mose-Buch, sagt, das Blut von Abel schreit von der Erde zu Gott. Oder es ist das gleiche Schreien der Israeliten, wenn sie in ihrer Existenz bedroht sind unter den Ägyptern. Es ist das Schreien, das der letzte mögliche Zucker ist, bevor man stirbt. Das ist kein lautes Reden, es ist ein Ausdruck des Herzens, wo Worte nicht mehr genügen, nicht mehr der Not angemessen sind. Es ist das Schreien, das markiert, wenn jetzt nichts passiert, komme um. Und das lässt Gott zu. Er lässt es zu mit seinem Volk. An einem so verwundbaren Punkt in seiner Geschichte, in seiner Heilsgeschichte, manchmal ist es so, da muss man laut schreien, laut rufen. Wir hatten das schon mal, vor einigen Monaten haben wir uns über das Schreien hier unterhalten. Und da haben wir festgestellt, dass Gott das Flüstern hört. Aber Gott lässt es auch zu, dass sein Volk an die Grenze der eigenen Existenz kommt, der eigenen Belastbarkeit. Morgen wird unsere Frau vom Anfang einen leeren Getreidesack vor sich haben, eine leere Mischschüssel vorfinden. Morgen wird sie auch nicht mehr zum Nachbar gehen können und sagen, nächste Woche bekommst du es zurück. Morgen wird es zu Ende sein. Und wie kommen sie zu dieser Situation? Der Mauerbau kostet viel Geld. Die heilige Stadt muss wieder aufgebaut werden. Das bindet Ressourcen, das bindet die Männer. Kostet Zeit, kostet Geld. Auch in unserer Gemeinde. Gemeindebau kostet Zeit und Geld und bedeutet, dass wir nichts anderes tun, nichts anderes erleben können. Wir können nur da sein. Es lohnt sich manchmal zu überlegen, ob jedes neue Projekt in der Gemeinde notwendig ist. Das haben die wahrscheinlich damals auch gedacht. Aber dieses Projekt des Mauerbaus war notwendig, weil Gott gesagt hat, das ist mein heiliger Berg und hier wird der Messias kommen und hier sollt ihr mich anbeten. Alle bauen mit. Manche bauen zur Ehre Gottes und andere bauen zum eigenen Profit. Alle bauen, aber nur manche bauen Gott gefällig. Das ist die Quintessenz unseres Textes. Es gab wohl manche dort, die ihre Geschwister bluten haben lassen. Sie haben sich Knechte gemacht, indem sie andere zu ihrem eigenen Vorteil ins Unglück geschürzt haben. Gott hat es verboten. Er hat gesagt, ihr dürft eurem Nachbarn, eurem jüdischen Bruder, eurer Schwester Geld und Getreide und Häuser leihen, aber ihr dürft keine Zinsen nehmen. Und ihr müsst, wenn es ihre Existenz bedroht ist, es ihnen erlassen. Und die haben damals gedacht, was für eine super Möglichkeit, jetzt mal wieder richtig klar zu machen, wer die Reichen und wer die Armen sind. Es gab nämlich schon Häuser in Jerusalem und auch in der Umgebung. In Gaza konnte man wunderbar leben, da war es fruchtbar. Dort haben die gewohnt, die sich auch zu Gott gezählt haben, aber die haben verstanden, das ist ein Geschäftsmodell. Wenn wir gucken, dass wir die ganz klein halten, wenn wir gucken, dass wir denen Zinsen geben, die sie fast nicht mehr zurückzahlen können, dann werden die unseren Stand nicht angreifen und die werden nie wirklich besser, größer, wichtiger werden. Das sind Menschen. Ich befürchte fast, dass das wir sind. In dem Gesetz von Gott, da steht drin, dass 6 Jahre Arbeiten eine valide Möglichkeit ist, dass man für Schulden aufkommt. Ich brauche heute Getreide, ich werde es nicht zurückzahlen können, ich brauche eine große Menge, dann kann ich mich oder meine Kinder oder meine Frau verkaufen. Das hat nicht diesen negativen Touch, den wir heute haben, sondern ich stelle ihn einfach in den Dienst des Nachbarn. 6 Jahre lang arbeitet er da und im 7. Jahr ist Jubeljahr. Da wird ausgezahlt und da wird die Schuld erlassen. Und diese Menschen, die damals das Sagen hatten, die reich waren und noch viel reicher als alle anderen, die haben gesagt, das machen wir nicht. Weil das bringt in Gefahr, dass wir von den Reichen wieder zu den einigermaßen Reichen werden. Levitikus, das 3. Buch Mose, sagt, wenn dein Bruder bei dir verarmt und sich dir verkauft, sollst du ihn nicht in Sklavendienst bringen. Wie ein Tagelöhner, wie ein Beißer soll er sein, bis zum Jubeljahr soll er bei dir dienen. Dann soll er frei von dir ausgehen, er und seine Kinder mit ihm, und zu seiner Sippe zurückkehren und wieder zum Eigentum seiner Väter kommen. Brüder behandelt man nicht als Sklaven. Ich möchte Sie und euch darauf aufmerksam machen, dass Sklaven damals folgende Arbeiten taten. Was es heißt, die eigenen Kinder zu verkaufen, heißt Bergwerksarbeit vornehmlich. Da ist es auch nicht schlimm, wenn von 40 Kindern, die morgens reingehen, nur 38 wieder rauskommen. Sklavendienste im Haus, das ist mehr als eine Nanny. Und ganz besonders verbreitet war damals in Israel das Sichhalten von Lustknaben und erzwungene Prostitution von Kindern. Wir sprechen nicht von Erwachsenen oder von Heranwachsenden, sondern von Nicht-Herangewachsenen. Das eigene Kind in den Sklavendienst zu verkaufen, um das Überleben der restlichen Familie zu sichern, heißt, das Kind in abscheuliche Zustände zu verkaufen. Die einzige Hoffnung ist, dass man später irgendwann mal genug Geld hat, um die wieder zurückzukaufen. Und das wird ausgeschlossen durch den Wucherzins der eigenen Geschwister. Die Eltern müssen sich entscheiden, entweder überlebt der Großteil der Familie und wir geben Kinder weg, oder keiner überlebt. Das haben Geschwister aus der Gemeinde miteinander gemacht. Das sind nicht die bösen Perser, das sind nicht die, die Gott nicht kennen, sondern das sind wir. So sind Menschen. Sklavendienst unter jüdischen Geschwistern, es ist das einzige Mal, dass wir das im Alten Testament lesen, dass Juden Juden versklavt haben. Das Leihen ist nicht das Problem. Nehemia hat es auch gemacht, da kommen wir gleich dazu. Das Problem ist, dass sie Gottes Gebote in den Wind geworfen haben und gesagt haben, das braucht man nicht. Jetzt sind die 8 Minuten vorbei. Jetzt kommen 2 Anwendungen. Der erste Punkt heißt, unabhängig Gott anhängen. Ich erkläre, was ich damit meine. So geht man, sagt die Bibel, nicht in der Gemeinde miteinander um. Alle sind in der Gemeinde, manche aber machen andere für sich gefügig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche machen sich andere für sich selber gefügig. Das ist die große Gefahr beim Mauerbau. Das ist die große Gefahr, das auch mittlerweile wissenschaftlich gut erforscht ist, von Sektenbildung. Es gibt Machtgefälle in der Gemeinde. Die einen sind die moralisch Höhergestellten, es sind die, die irgendwie mehr spenden. Die machen sowohl Teenie als auch Jugendkreis. Oder die haben das halbe Haus beim Neubau finanziert. Das sind die echt Guten in der Gemeinde. Die haben das Recht, was einzufordern. Es sind die Bessergestellten. Und so gibt es Sektenbildung, weil nicht mehr alle einfach die gleichen sind, die ihren Gott anbeten, sondern es gibt verschieden wichtige Leute. Das ist nicht das Problem speziell der Gemeinde Jesu, aber ein menschliches Problem. Und Menschen gehen halt in die Gemeinde, und Gemeinde besteht aus Menschen. Die Bibel kennt die Gefahr schon lange. Wir müssen immer hacken und uns behaupten und das legen wir nicht am Sonntagmorgen ab. Menschen sind so. Nein, wir wollen uns nicht abhängig machen. Ich will mich nicht davon abhängig machen, ob ihr mich in dieser Sekunde anlächelt und sagt, hey, super Predigt. Oder ob ihr sagt, was war denn das am Erntedankgottesdienst? Ich möchte mich davon abhängig machen, ob das Gott gefällt oder nicht. Ich möchte mich auch nicht davon abhängig machen, ob jetzt heute das Wort des Evangeliums meinem Nachbarn das perfekte Wort ist oder nicht. Ob ihm das gut gefällt oder nicht. Ob es auf freundliche Ohren stößt oder nicht. Ein Ausleger dieses Textes überschreibt diesen Text mit Abstellung des Wuchers. Man muss es tatsächlich abstellen. Es passiert nicht einfach. Es müssen sich Leute bewegen. Abgestellt wird nichts durch fehlende Bewegung. Wo muss es bei uns wieder aufhören? Dass man andere für sich arbeiten lässt. Wo plagt sich der Nächste in seinem Dienst und man selbst genießt es, um 5:10 Uhr sonntags reinzukommen. Die Stühle stehen, es ist geheizt und die Toiletten sind geputzt. Keiner hier muss wirklich um die Existenz bangen. Müssen wir das so weit kommen lassen? Wo haben wir uns abhängig gemacht von anderen, von der Meinung anderer, von den Blicken anderer? Die pietistischen Väter, und manche haben das aus meinem starken SCH schon gehört, ich komme halt aus dem Schwabenland, Da waren die pietistischen Väter besonders wichtig und einer von denen, der war gar nicht im Schwabenland, der war in Bielefeld und der heißt Friedrich von Bodelschwing. Und der hat ein cooles Lied verfasst und darüber viele Gedanken auch verschriftlicht. Und der hat einfach gesagt, wir die Brüder und er der Meister. Er der Meister, wir die Brüder. So muss es wieder gehen. Es gibt keine besseren Leute in der Gemeinde, denen wir nachfolgen müssten. Es gibt niemand hier, dem ich mehr glauben muss, als das, was hier steht. Deswegen habe ich jedes Mal, wenn ich hier bin, wieder den gleichen Sermon, um zu sagen, bringt eure Bibel mit. Es ist nur gut und anbetungswürdig, wenn es da wirklich steht. Ihr müsst mir nicht glauben, nur weil ich studiert habe. Auch ich kann mich irren. Ihr müsst eure Bibeln mitbringen und sagen, steht's da oder steht's da nicht. Nur dann ist es von Gott und wirklich wahr. Er ist der Meister, wir sind die Brüder. Es gibt keinen Theologen hier, der das Anspruchsrecht hat, euch zu sagen, was Sache ist. Wir wollen einfach wieder die Brüder werden, die Geschwister werden. Einfach Leute, die einfach Jesus nachfolgen. Das ist mein Traum. Oftmals an der FTH oder wo auch immer, wird man gefragt, was ist deine Vision für Gemeinde? Kann man jetzt dieses Wort cool, gut oder schlecht finden? Ich persönlich bin einfach da nicht cool genug dafür, um eine Vision zu haben. Aber wenn ich eine Vision haben müsste, dann wäre das, dass wir einfach wieder einfache Jesus-Nachfolger werden, die sich ein bisschen weniger darum scheren, wie der andere heute angezogen ist und dass der damals beim Aldi mich nicht gegrüßt hat an der Kasse. Manche lachen, weil es pointiert ist. Und manche von euch werden sich ertappt fühlen. Es gibt nämlich diese Möglichkeit, dass ein Mensch sich selber aktiv zum Opfer macht, indem er immer und immer und immer wieder denkt, der hat was gegen mich. Seht ihr, wenn wir uns bald wieder in Gießen beim Aldi treffen, bin ich fast ganz sicher, dass ich euch nicht grüßen werde. Das heißt nicht, dass ich euch blöd finde. Es ist bei mir eine große Herausforderung, zu verstehen, was auf diesem Zettel steht und das richtige Produkt mitzubringen. Da habe ich andere Sachen zu tun, als Menschen zu grüßen. Wir wollen einfach wieder Geschwister werden, die einfach Jesus nachfolgen. Keine Hierarchien der Moralität, keine Hierarchien des finanziellen Aufwandes oder Engagements. Der ist besser, der ist demütiger, der macht Kinderstunde. Nee, einfach sein und Jesus nachgehen. So ist der Gedanke von Gemeinde. Abhängig machen, uns verkaufen wollen wir uns nur Jesus. Alle gemeinsam. Das ist echter geistlicher Mauerbau in unseren Herzen. Er der Meister, wir die Brüder. Er, dieser große, schöne, herrliche, ganz von ihm abhängig machen wollen wir uns. Wenn wir uns täglich die Kraft versuchen zusammenzuraffen, die Kraft uns fehlt, die Frau zu lieben, die Kinder zu ertragen, die Gemeinde zu ehren oder einfach nur die Kraft, morgens das Bett zu verlassen und sich dieser Welt auszusetzen. Sicher sind viele von euch echte Kraftbolzen. Mir fällt es ab und zu schwer, wenn ich morgens in meinem Bett liege und schon den Ticker auf dem Handy sehe, wie diese Welt kaputt ist. Nehemia ruft uns zu, macht euch nur abhängig von Jesus. Und das ruft er den Reichen zu. Das ruft er denen zu, die ihr eigenes Haus haben und heute Morgen mit einem warmen Mantel gekommen sind. Und das ruft er denen zu, die da oben ihr Auto stehen haben oder in der Garage zu Hause. Natürlich haben wir Älteste, denen wir gehorchen wollen und andere, denen wir dienen wollen. Wir wollen uns aktiv abhängig machen von anderen Menschen, aber das liegt nur daran, dass wir frei geworden sind, davon zu denken, es ist wichtig, dass der andere mich mag, weil ich darin meinen Selbstwert finde. Es ist ein sehr brüchiger Boden, auf dem er da stehen wird, wenn der andere mich laufend bestätigen wird. Das ist das Nummer eins Thema, das ich in der Eheseelsorge habe. Der andere muss mir zum Gott werden. Er muss mich bestätigen in meinem Wesen. Das war die erste Anwendung und die zweite kommt und dann beten wir und dann gehen wir froh, okay? Mit der Vergebung nicht wuchern, heißt der zweite Punkt. Wenn ihr diese Heranleitung irgendwie komisch fandet und jetzt die Stimmung so ein bisschen depressiv ist und auch dieser erste Punkt euch nicht abgeholt hat, der zweite Punkt ist mir der wichtigste Punkt, der mich gestern bei der Vorbereitung auch geschmerzt hat. Wenige Leute schulden hier den anderen in der Gemeinde tatsächlich Geld. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier die große Bewegung ist, dass ihr euch gegenseitig mit Wucherzinsen irgendwie beim Hausbau helft. Und wenn doch, dann ist ja vielleicht heute eine gute Möglichkeit zu sagen, das war Gottes Wort an mich, ich brauche das Geld nicht mehr. Verrückt, wenn dann die Bibel plötzlich so ganz, ganz, ganz nah wird und sagt, das haben die damals gemacht, warum machen wir das nicht heute auch? Das war für Nehemia ein großer finanzieller Einbruch. Der hatte zwar keine Wucherzinsen, aber der hat trotzdem Getreide verloren. Der hat es gemacht, weil er es nicht gebraucht hat, weil er wusste, so eine Abhängigkeit von Gott hat was ganz Gutes. Vor allem aber, fernab von Geld und von Moralität, da schulden wir uns einander, dass wir uns die Schuld entlassen. Wer einmal einem was Gutes getan hat, der ist mir jetzt was schuldig. Er hat mich blöd angemacht von der Seite, dich habe ich jetzt im Auge. Das nächste Mal, wenn du irgendwas machst, bin ich da. Ich werde das nicht vergessen lassen. Wir wuchern damit, dass wir anderen vorhalten, was sie für schlechte Menschen sind, im Gegensatz zu uns. Und ihr seid alle Superchristen. Deswegen sagt ihr das nicht. Aber in eurem Herzen denken wir es trotzdem. Wir wuchern, wenn einer gefallen ist. Wie lange braucht er, bis er wieder rehabilitiert ist? Wenn unser Pastor fällt und er bekennt und tut Buße, wie lange denken wir noch, Monate und Jahre später, damals hast du das gemacht? Wie lange müssen wir eigentlich noch warten und wie viele Predigten brauchen wir noch, bis wir die alten Geschichten begraben? Ich komme immer wieder in Gemeinden, da streiten sich Familien über Generationen hinweg und sie wissen nicht mehr warum, aber sie wissen das und das ist wichtig. Nehemia macht euch ein Freiheitsangebot, denn ihr tut damit, dass ihr mich nicht mögt, mir nichts weh, sondern nur euch selber. Ihr macht euch bitter und kalt und wollt Recht behalten. Wir wuchern vor allem in der Vergebung. Da muss man kein großer Theologe sein. Und vielleicht ist euch heute zu wenig theologisch. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch einmal kurz die Sekunde nehmt und überlegt, wem gewähre ich eigentlich schon ganz lange in meinem Herzen nicht mehr Vergebung? Für das, wie er ist. Und Vergebung heißt ja nicht auf Bewährung, sondern Vergebung heißt, es ist einfach weg. Was wäre das für eine Gemeinde, die hoch auf diesem Berg steht und sehr hell leuchtet, weil da genauso schlechte Menschen wohnen und sich zusammenfinden, aber die haben einander Vergebung zugesprochen und es dann wirklich gemacht. Und Vergebung heißt, ich bringe das nie wieder auf den Tisch. Es ist wirklich in Ordnung geworden. Das ist unser Nehemia-Moment. Wie unversöhnlich können Gemeinden sein? Wie schnell beginnt das Licht kleiner und fahler zu werden? Wir wuchern damit, anderen zu vergeben. Die Zinsen sind unglaublich hoch, bis jemand wieder da ist, wo er mal war, bevor er uns was getan hat. Paulus sagt mal, bleibt niemand was schuldig. Nur die Liebe schuldet ihr einander, und zwar immer. Und wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Nein, er muss sich nicht bewähren. Er muss sich nicht bewähren. Nein, er muss verstehen, dass das nicht in Ordnung war, aber er muss nicht kriechen. Mein Bruder muss kein Sklave seiner Schuld werden. Unser Text sagt uns was anderes. Wir brauchen es dringend, dass wir uns nicht mehr vorhalten, was vor vielen Jahren war. Wir brauchen das, dass wir einfach Geschwister sind. Einfache Leute, die Jesus nachgehen. Das, so sagt die Bibel, ist die verrückte Kraft, die in der Gemeinde steckt. Es ist nicht die Evangelisation mit dem Zelt oder von Tür zu Tür. Das ist gut. Das wirklich Heilmachende ist, wenn ihr jetzt nachher zu dem Nächsten geht und in den meisten Fällen wird wahrscheinlich der Erste euer Ehepartner sein. zu sagen, es tut mir wirklich leid. Ich habe dir vorgehalten, was lang vergeben sein sollte. Davon träume ich, dass wir wieder heil werden. Was ist die Konsequenz davon, dass die gewuchert haben? Die Konsequenz ist, dass die Feinde den Anlass haben, uns wegen unserer Lieblosigkeit und Härte gegen unsere Brüder zu verlästern. Das war das die Geschichte bei Nehemia. Die sind doch auch nicht besser. Da müssen wir sagen, jawohl, wir sind nicht besser. Aber wir können Vergebung zusprechen, weil wir sie empfangen haben. Unser Vorbild ist immer Jesus. Er wird uns einmal nicht mehr vorhalten, was war. Ich weiß nicht, ob wir das schon wirklich tief begriffen haben. Gott ist in seinem Wesen niemand, der vergessen kann, aber jemand, der sich entscheidet, es nie wieder auf den Tisch zu bringen. Es wird mal so sein, dass du vor Gott stehst und er wird sagen, es ist alles für dich getan. Und dann musst du nicht mehr sagen, ja, aber damals im Oktober 21, es ist einfach vergeben. Es wird einfach nie wieder auf den Tisch kommen. Es ist einfach heil. Ein Theologe hat es mal so gesagt und ich habe das schon mal gebracht und ich wiederhole es gerne. Angesichts des Todes Jesu ist nicht zu fragen, was soll ich tun, sondern was ist für dich getan? Es ist dir Heilung widerfahren, nicht deinem Nebensitzer, dir. Nehemia hat es verstanden. Er geht mutig zu denen, die noch offene Rechnung haben. Er sagt es direkt, ihr müsst es denen lassen. Und die schwören das. Es wird nachher am Ende von diesem Buch Nehemia so sein, dass der Wille, Schulden zu erlassen, immer, die ganze Zeit, dass das der Signature Move ist, deren Ding, wird nachher Teil des Bundesgesetzes werden, dass sie neu mit Gott vereinbaren werden. Nehemia 10, 32, wenn die Völker des Landes am Sabbattag ihre Waren, allerlei Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir es ihnen am Sabbat oder am Heiligen Tag nicht abnehmen. Wir wollen im 7. Jahr auf den Ernteertrag und auf die Schuldforderung einer jeden Hand verzichten. Darauf schwören die, sie lassen sogar den Cheftheologen, Priester kommen, dass der diesen Schwur zu Gott trägt. Und wie ist es passiert, dass sie von wuchernden, zerstrittenen Gemeindegliedern zu einfachen Nachfolgern geworden sind? In Kapitel 8 lesen wir, es gibt eine Gesetzesverlesung und sie weinen darüber. Und in Kapitel 9 sehen wir, dass sie daraufhin Buße tun. Ganz kollektiv als eine Gemeinde, die Buße tut. Und erst dann kommt es zum Schwur in Kapitel 10, dass sie Gott ganz neu nachfolgen wollen. Wir haben das Wort Gottes heute gehört. Wir können heil werden. Es ist Zeit, dass wir Buße tun. Vor unserem Gott und voreinander, wir haben alle Wucher getrieben mit unserer Vergebung, Wucher getrieben mit unserer Liebe. Wenn wir irgendwas schuldig geblieben sind, dann war es die Liebe. Und dann machen wir es wie Nehemia in Kapitel 5, Vers 16, wo steht, und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Vergebung erbitten, Vergebung erfahren, Vergebung gewähren, heil werden, mit anpacken können und Freude haben an Jesus. Amen. Lass uns beten. Jesus, wie hell leuchtet dein Kreuz. Wie sehr sehnt sich meine Seele nach den Worten, es ist alles getan. Wie weit an der Oberfläche kratzen wir noch zu verstehen, dass du nie wieder unsere Sünden gegen uns vorbringen wirst. Es tut uns leid. Es tut uns auch leid, dass wir bitter geworden sind an manchen verkorksten Beziehungen und an der Seltsamkeit unseres Nachbarn und an dieser völligen Unfähigkeit der eigenen Frau. Wir sind Vergebung schuldig geblieben. Und da uns doch so viel vergeben ist, wollen wir auch so viel lieben. Schenk, dass es jetzt kein religiöser Moment ist. Schenk, dass das handfest wird, gib uns Mut dazu. Der Weg zu unserem Nachbarn ist manchmal ein ganz langer. danken dir für deine Treue zu uns, mitzugehen all die Jahre. Auch an diesem Tag danken wir dir für Essen, dass du uns versorgst. Versorg uns auch damit, dass wir in gesunden Beziehungen leben. Wir möchten ganz heil werden, das den Menschen, die uns hier umgeben, anbieten. Auch in der Gemeinde, auch in der Ortsgemeinde, hier im Ort. Du siehst, dass zwischen uns Dinge streiten. Schenk, dass jetzt das Leben überwiegt. Dass du zum Zug kommst und wir einfache Nachfolger werden, die einfach miteinander umgehen. Du bist der Meister. Wir sind die Geschwister. Amen.